Detektor FM. Zurück zum Thema.
2 Jahrzehnte in der Politik, davon 7 Jahre lang Inhaber des zweithöchsten Amtes im Staat. Man kann nicht eben sagen, dass er nicht weiß, wie Politik gemacht wird. Das unterscheidet ihn sicher von Ihnen und von mir, die wir mit Sicherheit eine Meinung haben darüber, wie es ist, Politiker zu sein, aber die es eigentlich nicht so richtig wissen. Und in einer Zeit, in der Politiker bei manchen Menschen schon als ein Schimpfwort gilt, in der immer weniger Menschen wählen gehen wollen und immer mehr Menschen sagen, ja, ich will ja eigentlich wählen, aber ich weiß gar nicht wen, in einer solchen Zeit ist es vielleicht gar keine dumme Idee, sich das mal ganz banal erklären zu lassen von Wolfgang Thierse nämlich, der ist jetzt bei uns im Studio. Hallo Herr Thierse.
Guten Tag.
Ich frage Sie mal ganz grundlegend, die Arbeit eines Spitzenpolitikers, wie muss man sich die vorstellen?
Also es ist, glaube ich, ziemlich harte Arbeit. Wenn ich mal aus meinem früheren Wochenplan erzählen darf, das begann Montag früh mit den ersten Sitzungen im Parteipräsidium der SPD, dann geschäftsführender Fraktionsvorstand, Vorstandssitzungen der Fraktion, wo man die politischen Themen der Woche bespricht. Was haben wir zu entscheiden? Worüber müssen wir reden? Mit wem müssen wir reden? Das ist ganz wichtig. Demokratie ist ganz viel Gespräch miteinander, Austausch von Meinungen, Versuch, sich zu einigen oder Kompromisse zu finden. Und das ist nicht eine Alleinherrschaft, sondern das hat viel mit Wiederholung zu tun. Dienstag im Bundestag ging es dann los mit den Arbeitsgruppensitzungen der Fraktion, denn auch Politik findet arbeitsteilig statt. Kein Politiker kann von allen Themen gleich viel verstehen. Also gibt es ja im Bundestag Ausschüsse und dementsprechend auch Arbeitsgruppen. Ich habe mich nie wirklich inhaltlich ausführlich mit Landwirtschaftspolitik zum Beispiel beschäftigt. Da vertraue ich dann auf das Urteil der Kollegen, die sich damit befassen. Also Arbeitsgruppensitzungen, Fraktionssitzungen, wo miteinander besprochen werden die verschiedenen Themen, wo die Fachpolitiker vortragen, das und das ist das Problem, unser Vorschlag ist das und das, wie wir das lösen können. Abends dann gemeinsame Zusammenkünfte der Landesgruppe oder Treffen mit Journalisten oder Treffen mit Vertretern aus Wahlkreisen und so weiter. Weiter in der Sitzungswoche, Ausschüsse am Mittwoch, Nachmittag erste Runde der Plenarsitzung, Donnerstag ganzen Tag Plenarsitzung, Freitag Vormittag bis Nachmittag auch nochmal Plenarsitzung des Bundestages und am Wochenende fahren die Abgeordneten in ihre Wahlkreise und da ist nicht etwa bequemes Wochenende, sondern da muss man sich der eigenen Partei stellen, dann muss man auf viele Veranstaltungen gehen, damit die Bürger einen sehen, damit man auch von die Bürger mit den Bürgern sprechen kann, von Feuerwehrbällen bis hin, jetzt ist gerade Karneval, die rheinischen Abgeordneten waren in dieser Zeit von früh bis Abend bei Karnevalsveranstaltungen.
Ob sie Karneval mögen oder nicht.
Ja, das ist so. Und so weiter. Auch in sitzungsfreien Wochen gehört dazu gelegentlich Auslandsreisen, denn der Bundestag ist auch für die auswärtige Politik, die Außenpolitik zuständig. Und das soll man ja nicht nur auf dem Papier wahrnehmen, sondern auch selber sehen, was passiert mit deutscher Außenpolitik, etwa mit Entwicklungspolitik in afrikanischen Ländern und so weiter.
Wie viele Arbeitsstunden waren das so pro Woche?
Ich habe zwischen 60 und 80 Arbeitsstunden gehabt. Und ich beschwere mich nicht darüber, aber ich habe immer mich geärgert, wenn einem gesagt wird, diese faulen Säcke da. Und habe gesagt, ihr habt keine Ahnung. Die meisten Politiker sind wirklich fleißige Leute. Sie können sich Faulheit nicht erlauben, weil sie ganz viel lernen müssen. Und ich sage nach wie vor, das Schönste am Politikerberuf ist, dass man immerfort gezwungen ist, was Neues zu lernen, zu begreifen, um entscheiden zu können. Also muss ich Wissen aneignen, ich muss mit unterschiedlichen Leuten reden, die ihre Interessen vertreten, ich muss wissenschaftlichen Sachverstand heranholen, ich muss Bürgerpost beantworten, mich Bürgern begegnen und so weiter. Das hält munter, aber es ist gelegentlich auch anstrengend, weil man ja nicht nur von Erfolg zu Erfolg eilt, sondern auch Niederlagen erleidet, weil man sich mit seiner eigenen Meinung nicht durchsetzt, weil man nach der Wahl nicht in der Mehrheit ist und so weiter.
Aber verlangen wir Bürgerinnen und Bürger und wir als Öffentlichkeit nicht manchmal auch zu viel vielleicht von den Politikern, dass wir einfach wollen, dass sie jederzeit bereit sind, ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen sind und geht das nicht am Ende zulasten dieser eigentlichen
das
Arbeit?
Das ist so, ein bisschen Fairness im Urteil gegenüber Politiker sollte sein, denn man kann nicht überall gleichzeitig sein. Gelegentlich wird auch von Politikern verlangt, dass sie ihr Wissen vermehren, dass sie was lesen, dass sie mit Experten ausführlich reden, dass sie auch Bürgerpost so vollständig wie möglich beantworten. Aber auch für Politiker gibt es nur einen 18-Stunden-Arbeitstag maximal. Und Es wird erwartet, dass Sie einen 30-Stunden-Tag haben. Ich übertreibe nur leicht. Ich weiß, welche Erwartungen, was Politiker alles sollen. Und wenn man ein Leserbrief, also ein Bürgerbrief oder so weiter, nicht gleich beantwortet, sondern erst nach 1, 2, 3 Wochen, sofort wird man beschimpft. Als würde man nur darauf warten und hätte immerfort Zeit. Oder die ständige Kritik daran, dass die Abgeordneten nicht ständig im Plenum des Bundestages sind. Wird immer so, diese faulen Säcke, ist ja ganz leer da. Und da sage ich, nirgendwann ist man so faul wie in der Zeit, in der man im Plenum sitzt. Da kann man nicht nur zuhören, mehr oder minder intelligente Zwischenrufe machen, schon Zeitungslesen oder Aktenlesen gilt als unfein. Aber man hat gar nicht so viel Zeit, immerfort da zu sitzen. Also geht man zu den besonders wichtigen Debatten, zu den Debatten, die die eigenen Themen betreffen, wo man selber mit zuständig ist. Und sonst sitzt man in seinem Büro, um die vielen anderen Arbeiten zu verrichten, die notwendig sind.
Aber wenn Sie so wenig Zeit haben, Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie sich mit Landwirtschaft nie besonders intensiv befasst haben. Da hatten Sie dann andere, die für Sie gesprochen haben. Aber bei den Themen, wo Sie sich mit auseinandersetzen, haben Sie denn da die Zeit, richtig tief einzusteigen? Oder haben Sie da dann die Assistenten, die Ihnen Dinge vorbereiten, die dann auch Sprachregelungen letztlich festlegen, wenn Sie interviewt werden, was Sie dazu sagen?
Nicht Sprachregelungen, aber natürlich braucht man Mitarbeiter, die einem helfen, die einem Fachwissen heranholen, Literatur und so weiter, die einem auch bestimmte Informationen verdichten. Aber man muss sich Zeit nehmen, das sich anzueignen, wirkliches Wissen anzusammeln und das natürlich auch im Gespräch mit den Kollegen der eigenen Fraktion, in der Diskussion mit den anderen Vertretern anderer Parteien. Der Bundestag macht Anhörungen, macht Expertengespräche, das ist ganz wichtig. Das sind alles Lernvorgänge, die Entscheidungen von Politikern vorbereiten.
Sie haben in der SPD jahrzehntelang auch die ganz großen Linien der Politik mitgeprägt. Sie wissen aber sicherlich auch, wie es zu der Zeit auch in anderen Parteien lief. Sie kennen viele bekannte Politikerinnen und Politiker. Woher, meinen Sie, kommt diese Aussage bei vielen Menschen, es ist doch eigentlich völlig egal, wen ich da wähle?
Das hat damit zu tun, dass erstens die Unterschiede wahrzunehmen, selber die Anstrengung voraussetzt, sich zu informieren. Es sind ja nicht Unterschiede zwischen Himmel und Hölle und zwischen Schwarz und Weiß. Gott sei Dank ist das so in unserer Demokratie, dass es nicht um abgrundtiefe Gegensätze gibt. Aber man kann sich informieren, man kann Radio hören, man kann Zeitungen lesen, man kann auch die Informationsangebote der Parteien selber nutzen und dann wird man feststellen, dass es Unterschiede gibt. In Fragen der Steuerpolitik zum Beispiel, in Fragen der Sozialstaatspolitik, in Innen- und Außenpolitik. Die Nachrichten sind ja voll davon auch. Und manchmal sagen Leute, die streiten ja immerfort. Also es gibt eine eigentümlich gegensätzliche Erwartung bei vielen Menschen, die sagen, die streiten sich immerfort und die zugleich sagen sie, ja, die sind sie ja alle gleich. Ja, beide Aussagen können nicht zugleich stimmen. Also mein Wunsch ist, guckt genauer hin. Dann werdet ihr sehen, dass es zwischen SPD und CDU zum Beispiel in vielen Fragen sehr deutliche Unterschiede gibt. Nicht in allen. Gott sei Dank lebt unsere Demokratie auch davon, dass es ein paar Grundübereinstimmungen gibt. Das ist hilfreich. Wenn wir in die USA gucken, eine große Demokratie, wie verfeindet dort die Gesellschaft ist und auch die Parteiung, da finde ich es besser, wie es bei uns ist. Ja, es gibt Unterschiede, es gibt Streit, friedlichen Streit, aber es gibt nicht Feindschaft, Vernichtungswillen gegenüber dem politischen Gegner.
Aber gibt es nicht manchmal doch die Fragen, wo man als Zuschauer, wenn man sich so eine Plenardebatte und eine Abstimmung anschaut, das Gefühl kriegt, okay, da sitzen jetzt also die Abgeordneten für ihre Fraktionen drin und müssen genauso entscheiden, wie die Fraktion es festgelegt hat. Da nimmt man doch manchmal den Leuten nicht mehr ab, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben und jetzt wirklich eine freie Entscheidung treffen,
oder? Nein, aber was heißt eine freie Entscheidung? Fraktionen sind doch dazu da. Dazu werden sie übrigens auch gewählt von den Bürgern. Die wählen Parteien, die wählen nicht nur einfach einzelne Individuen.
Bei den Direktkandidaten schon?
Nein, nicht nur. Die Direktkandidaten sind Kandidaten, die für die Parteien stehen. Und natürlich überzeugt der eine mehr und der andere weniger. Aber die Bürger wollen schon eine Orientierung haben. Sie wollen, dass die Parteien sich unterscheiden, die Fraktionen sich unterscheiden, dass sie also durchaus unterschiedliche politische Angebote machen, dann kann man nicht zugleich sich wünschen, dass die Abgeordneten vollkommen frei entscheiden und 5 Abgeordnete derselben Partei 5 verschiedene Ansichten vortragen. Da werden die meisten Bürger sagen, ihr spinnt doch wohl. Wir wollen wissen, was die CDU in dieser Frage will und was die SPD oder was die Grünen in dieser Frage will. Wir wollen nicht wissen, was Herr Mayer und Herr Müller und Frau Dressel dazu sagen, sondern wir wollen schon wissen, was die Sozialdemokraten, was die Grünen, was die Christdemokraten dazu sagen.
Haben Sie das Gefühl, dass diese ganzen Kritikpunkte, die ich Ihnen als unter 30-Jähriger vielleicht so ein bisschen stellvertretend für meine Generation gerade entgegenhalte, haben Sie das Gefühl, dass diese Kritik lauter wird in den letzten Jahren?
Ja, sie ist natürlich lauter geworden. Sie wird ja auch verstärkt. Das Internet ist ein großer kollektiver Stammtisch. Dann kann man seine wütenden Meinungen und Vorurteile artikulieren und man wird immerfort Bestätigung finden. Man muss sich gar nicht mehr aussetzen, anderer Meinung. Man muss sich gar nicht mehr der Mühe unterziehen, auch politisches Wissen zu erwerben, sich genau zu informieren. Was ist das wirkliche Problem, um dessen Lösung es geht? Welche verschiedenen Lösungsmöglichkeiten gibt es? Was sagt Partei A, Partei B, Partei C? Welche Lösung favorisiert sie? Was finde ich? Was überzeugt mich mehr? Was finde ich besser? Das verlangt eine gewisse Anstrengung, sich Informationen zu besorgen, hinzuhören, nachzudenken, um dann selber vielleicht auch Partei zu ergreifen.
Über die Frage, ob wir uns vielleicht wirklich gar nicht mehr zuhören und deswegen nicht richtig miteinander diskutieren, sprechen wir beide gleich miteinander, Wolfgang Thierse, nach Musik von Declan McKenna. Wolfgang Thierse ist bei uns und wir sprechen mit ihm über die Frage, wie wir mit unseren Politikern umgehen und wie wir mit der Politik, mit der großen Politik umgehen, wie wir uns einbringen können. Ich möchte, Herr Thierse, mit Ihnen jetzt die Frage erörtern, ob unsere Gesprächskultur vielleicht flöten geht, weil was wir seit Jahren beobachten, ist ja, dass sich Politiker und Medien dass da bestimmte Diskurse laufen und andere Leute sich dafür gar nicht interessieren, für diesen größeren öffentlichen Raum. Also ich sag's mal überspitzt, jemand, der AfD wählt oder Kompakt und Kopfverlag liest, der wird hier wahrscheinlich gar nicht zuhören. Was machen wir da?
Ja, die Beobachtung ist richtig, dass wir in einer immer mehr gespaltenen, parzellierten Gesellschaft leben, kommunikativ. Internet ist eben auch ein Raum, gewissermaßen ein Echoraum der eigenen Vorurteile. Der gliedert sich in viele Stammtische auf, was früher in der Kneipe stattfand. In einem kleinen Kreis, man hat geschimpft, gejammert, getobt, dann ein Bier getrunken, nächsten Tag war es erledigt. Jetzt findet das in einem großen Raum des Internets statt und das sind Tausende. Und man kann vollkommen in der eigenen Meinungsblase bleiben. Und diese Art von Aufteilung in Meinungsgruppen, die nicht mehr in Berührung miteinander kommen, ist etwas für die Demokratie sehr gefährliches. Denn die Demokratie lebt davon, dass die unterschiedlichen Meinungs- und Interessengruppen sich begegnen, miteinander debattieren, auch streiten. Und das findet immer weniger statt. Und das ist etwas höchst Gefährliches. Also wer AfD wählt, wird immer nur das Seinige hören. Und meinetwegen Linke werden auch immer nur das, ganz Linke werden immer nur das Seinige. Aber wir brauchen die Begegnung der unterschiedlichen Auffassungen, politischen Einstellungen, damit daraus Kompromisse, Konsense oder Mehrheiten entstehen.
Aber Sie haben ja selbst gesagt, dass es am Stammtisch früher auch so war, dass man sich mit denen zusammengesetzt hat.
Ja, aber das waren doch ganz kleine Gruppen und am nächsten Tag war es vorbei. Dann hat man geschimpft auf die da oben und jetzt ist das Internet ein riesiger Verstärker. Man konnte damals nicht so sicher sein, dass das, was das eigene Urteil ist, von Massen von Tausenden geteilt wird. Jetzt, nichts ist leichter, als im Internet Like anzudrücken. Das ist keine Form des Streites oder der Auseinandersetzung miteinander. Das ist wirklich ein kleiner Fingerzeig, ein Zucken des Fingers. In der Politik geht es um Streit, um friedlichen Streit nach einigen Regeln einigermaßen von Fairness, aber von Streit von unterschiedlichen Leuten, die miteinander sich konfrontieren. Aber die Parzellierung unserer Kommunikation ist ein Problem und darin passiert ja auch zunehmende Aggressivität. Hasskommentare, Beschimpfungen von Politikern, Beschimpfungen von Frauen, die Massivität von Einseitigkeiten zu bösartigen Vorurteilen, die manifest werden, die sich bestätigen, die immer härter werden, das ist beunruhigend.
Aber jetzt können wir uns doch hoffentlich darauf einigen, dass das Internet nicht einfach wieder weggehen wird, selbst wenn wir es wollten. Aber das heißt, wir müssen irgendeine Form finden mit diesen Problemen, die Sie ja beschreiben und die ich auch beobachten kann. Wir müssen doch irgendeine Form finden, mit denen umzugehen,
oder? Ja, und da setze ich natürlich eher auf die Generation, die damit selbstverständlicher umgeht und die auch mehr Leidenschaft dafür entwickelt. Und ich sage ausdrücklich, ich wünsche mir, dass die Demokraten unter den jungen Generationen sich viel mehr einmischen und einbrechen in die Meinungsblasen und widersprechen und andere Fakten darbieten. Denn wir erleben ja nicht inzwischen, die Lüge feiert Hochzeit als alternatives Faktum. Man kann im Netz etwas wild behaupten. Dann, da das nicht kontrollierbar ist, finden viele, ja, so ist es. Dann muss es ganz viele Leute geben, die dort einbrechen und widersprechen und die anderen Fakten darlegen. Also ich wünsche mir, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die viel mehr Streit anfangen, also die nicht nur in der eigenen Meinungsblase bleiben, sondern andere Meinungsblasen anstechen und dort einbrechen und widersprechen und wirklich einen Streit anzetteln.
Aber gerade bei dem Vorgang, der ja dieses Wort alternative Fakten geprägt hat, haben wir doch gesehen, was passiert, wenn dann die Gegenseite sagt, nein, aber Moment, die Fakten sind so. Bei Donald Trumps Amtseinführung waren so viele Leute da, hier ist das Foto, wir beweisen es. Damit war die Diskussion ja nicht beendet. Da haben ja nicht plötzlich die Trump-Anhänger geglaubt, Nein. Stimmt, es waren wenig Leute da. Ja, die haben ja weiterhin auf ihren...
Ja klar, aber trotzdem muss man das machen. Wir dürfen doch nicht so weit kommen in Deutschland, dass jemand mit Rassismus, Chauvinismus, Protektionismus, mit Lügen zum mächtigsten Mann des Staates wird. Das wird eine der wichtigsten Aufgaben in diesem Wahljahr 2017 in Deutschland sein, dass die Lüge nicht fröhliche Urstand feiert, dass Meinungsmaschinerien nicht unsere Wahl total beeinflussen, sondern da wünsche ich mir ganz viele Aktivisten, die widersprechen, die sich die Zeit nehmen, die Leidenschaft entwickeln, zu sagen, ich will für Wahrheit kämpfen.
Sie haben mal gesagt, die Demokratie ist auch in Gefahr durch schweigende Untätigkeit der Mehrheit. Das passt gut zu dem, was wir sagen. Würden Sie so weit gehen zu sagen, es gibt eine Pflicht, sich zu äußern, nicht mehr zu schweigen, politisch zu werden?
Es gibt eine Pflicht, sich zu äußern, wenn man die Wahrnehmung hat, hier wird gelogen, hier wird Hass gepredigt, hier wird Ausländerfeindlichkeit formuliert. Hier gibt es um Antisemitismus, hier wird werden Demokraten und demokratische Politik auf Übelste beschimpft, dann muss man widersprechen. Und zwar um der Selbstverteidigung willen, um die eigene Demokratie zu verteidigen. Denn was ist Demokratie, das große Wort? Das ist die politische Lebensform unserer Freiheit. Das ist sie. Und die ist in Gefahr, wie wir ja sehen, ringsum. Die offene, liberale, rechtsstaatliche und sozialstaatliche Demokratie, wie wir sie in Deutschland leben, ist die Ausnahme in der Welt. Gucken Sie ringsum. Autoritäre Regime werden immer stärker. Rechtspopulistische Parteien, rechtsextremistische Parteien werden immer stärker. Die Sehnsucht nach den einfachen, schnellen Antworten, nach der starken Hand nimmt zu. Das ist eine gefährliche Situation, in der wir sind. Ich will nicht sagen, dass unsere Demokratie am Abgrund steht, aber wir müssen sie verteidigen. Von alleine passiert das nicht.
Aber wie nah ist sie am Abgrund?
Das will ich nicht beschreiben, aber wir sehen doch ringsum, wenn wir sehen, in Polen und Ungarn haben wir schon autoritäre Regierungschefs. Putin, Erdogan, jetzt Trump auf andere Weise. Wir haben Sorge davor, dass in Holland eine rechtsextremistische Partei gewinnt, dass in Holland Madame Le Pen stärkste Partei wird und so weiter und so fort. Das muss man doch ernst nehmen. Wir sind doch nicht auf einer Insel der Selien, sondern wir sind mittendrin. Wir haben eine weltweit geachtete, rechtsstaatliche, liberale Demokratie. Aber die müssen wir verteidigen gegen die Angriffe von rechts, von Populisten, von Nationalisten etc.
Herr Thierse, Ihr flammendes Plädoyer, sich da zu engagieren und da laut seine Meinung zu sagen und unser Gespräch gerade, verstärkt das nicht noch diese Front, weil jetzt hinterher die Leute, die uns zwar nicht zuhören, aber irgendwer vielleicht schon und dann werden Ausschnitte aus diesem Gespräch geteilt, verstärkt das nicht die Front, dass es eine Verschwörung gegen Sie gibt, dass es wieder die etablierten Eliten gibt, wie Sie als ehemaliger Bundestagspräsident, die sagen, wir müssen das bekämpfen, wir müssen das auf alle Fälle stoppen?
Also erstens, solche Entwicklungen, solche Angriffe und Gefährdung der Demokratie zu beschweigen, hilft nichts. Ihnen zu widersprechen ist nicht Frontenbildung. Die Demokratie muss sich verteidigen. Toleranz muss verteidigt werden gegen Intoleranz. Das ist nämlich ihre Grenze. Humanität muss verteidigt werden gegen Inhumanität und bestimmte Formen von Hass und ausländerfeindlicher Kriminalität und von Anschlägen auf Politiker. Terrorismus, das sind alles Angriffe auf unsere Freiheit, auf unsere Demokratie als politische Lebensform unserer Freiheit. Da geht es nicht um Etabliertes. Das ist ein Schimpfwort. Wer sagt, das ist etabliert? Ja, Gott sei Dank ist unsere Demokratie etabliert. Wir kommen aus einer üblen Geschichte, eine Geschichte deiner Nazi-Diktatur. Wir haben eine SED-Diktatur hinter uns. Wir wissen, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern dass sie mühsam erkämpft worden ist und dass wir sie verteidigen müssen. Da geht es nicht um Vorrechte von sogenannten Altpolitikern, sondern um die Freiheit der vielen, nämlich das Recht, ohne Angst in unserem Lande verschieden sein zu können. Darum geht es, um die Freiheit der Individuen.
Warum wir nicht schweigen dürfen, Bundestagspräsident der ehemalige Wolfgang Thierse war bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass Sie nicht geschwiegen haben, dass Sie mit uns gesprochen haben. Tschüss.
Machen Sie es gut.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.